Ja, ich bin jetzt doch schon schätzt an 20 Trauungen dabei gewesen, vielleicht sogar mehr. 16 davon habe ich selber gehalten. Und was für ein Wunder, noch niemand hat diesen Text wählen als Predigtext. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Es ist ein Text, wo es um Mann und Frau geht. Es gibt x Texte in der Bibel, wo es um Liebe geht und die werden wahnsinnig gern genommen. Aber es gibt ja einen Witz dahinter. Bei diesen Texten, wo es um Liebe geht, ich sage zum Beispiel da aus dem 1. Korinther, der ganz bekannte Text, da geht es gar nicht um Mann und Frau. Da geht es ganz allgemein um Liebe. Und im Konkreten geht es an den meisten Stellen, wo es um Liebe geht, entweder um die Liebe, die Gott zu uns hat, oder um die Liebe, die wir zueinander haben, oder um die Liebe, die Christus zu seiner Gemeinde hat. Dann geht es noch ein bisschen um Findesliebe, also noch ein bisschen drüber raus, so ein bisschen wie wenn es über rein quillt. Aber es geht selten, ganz, ganz selten, um die Liebe, die Mann und Frau zueinander haben. Und dann denke ich mir, ja, wieso nimmt man den Text nicht? Und also ob ihr da eine Idee habt, oder? Warum der so ein bisschen ungeliebt ist. Für mich ist es darum erstaunlich, weil es ja ein Text ist, wo wie so viele andere auch, wie die 3 Wochen einen ähnlichen Text predigen, also nicht ähnlich im Sinn von, dass es das gleiche Inhalt hat, aber auch so ein krasser Text, wo es um Mann und Frau geht, wo auch noch nie genommen worden ist bei einer Trauung. Also, ich muss sagen, ich habe ihn einmal genommen, weil das Brautpaar in einem Anflug von Selbstvergessenheit gesagt hat, ja, wähl du den Text aus. Dann dachte ich, nehme ich mal so einen richtigen Ehe-Text. Aber in der Regel wird auch der Text, den ich 3 Wochen predigen werde, eigentlich nicht angeschaut. Und der Text, den Katharina vorher gelesen hat, ist ein ungeliebter Text, vor allem auch noch der Teil, der über die Frauen steht. So ein ungeliebter Text, dass ich auch schon Leute gesagt habe, komm, wenn er euch nicht gefällt, dann macht es doch einfach. Dann nehmt doch einfach den Teil in der Bibel und reisset den raus. Ich meine, es ist klar, dass auch die Verheißungen, die auf der hinteren Seite dann wegfliegen, reisset den raus und dann haben wir das Problem nicht mehr, weil irgendwann trifft man den Text ja gleich wieder an. Und irgendwie müssen wir ja gleich damit umgehen. Wir können natürlich all die wunderbaren Texte wegdiskutieren, oder? Und versuchen, irgendwie in einen neuen Kontext zu bringen. Oder was Theologen auch sonst noch für wahnsinnig gute Ideen haben. Aber offensichtlich ist Paulus das wichtig gewesen. Und er begründet den Text ja nicht damit, dass er sagt, das ist im Fall meine Meinung. Sondern er sagt in diesen Texten, sowohl was Verhältnis von Mann und Frau, wie auch was Verhältnis von Frau und Mann anbelangt, beides Mal mit Jesus Christus. Er begründet das Zusammenspiel von Mann und Frau mit unserem Verhältnis, wo wir zu unserem Herr, zu Jesus Christus haben. Also etwas offensichtlich Wichtiges. Und manchmal denke ich mir, ja, wir haben so viel Probleme mit Bibeltexten, die wir nicht verstehen. Gerade jetzt auch ein bisschen im Korintherbrief gelesen und hat es manche Stellen gehabt, die sind wirklich, wirklich schwer zu verstehen. Und da bin ich auch noch auf mehr Erkenntnis angewiesen, da verstehe ich echt auch nicht alles. Aber dann gibt es andere Texte, die sind einfach fadengrad. Die sind so etwas von klar, dass es schwierig ist, die irgendwie anders zu verstehen. Und also wie die Frau mit dem Mann soll umgehen, wie der Mann mit der Frau soll umgehen, das ist einer von den Texten, der einfach klar ist. Und da können wir sagen, ja gut, das ist nicht zeitgemäß, darum eben, ich habe ihn ja schon rausgerissen, genau. Hat sich das Problem vielleicht für die einen erledigt? Oder man kann ja auch dann das einfach umschreiben, aber irgendwie unterm Strich bleibt es ja immer das Gleiche. Es geht um das Verhältnis von Mann und Frau. Und wenn man es mit einfachen und von Frau und Mann, wenn man es mit einfachen Worten sagen würde, es geht um einen respektvollen Umgang. Ich würde das vielleicht so am ehesten beschreiben. Es geht darum, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Und wenn wir noch ein bisschen konkreter auf den Mann schauen, weil ich das Thema Liebe ja gewählt habe für heute, dann sehen wir, der Mann soll seine Frau lieben. Punkt. Jetzt heisst es nicht, er soll sie lieben, weil sie so schön ist. Oder weil sie so aufgehübscht ist. Oder weil sie so gut kochen tut. Oder weil sie so eine Liebe ist, was ja Frauen in der Regel auch alles sind. Ausser sie sind wie ein streifendes Dach. Da gibt es auch so Sprüche in der Bibel. Aber der Mann soll seine Frau lieben. Und es heisst, er soll sich lieben wie sich selber. Das ist so ein spannender Gedanke, oder? Der ist in den letzten, ich würde sagen, Jahrzehnten ist der aufgekommen, so der Gedanke, ja, man muss sich zuerst selber lieben, bevor man jemand anders kann lieben. Die Bibel redet da nie davon. Weil Selbstliebe haben wir offensichtlich immer genug. Selbst Menschen, die sich selber eigentlich schaden, ich möchte es da nicht so ein konkretes Beispiel nehmen, nicht, dass jemand sich dann so betüpft fühlt, aber selbst Menschen, die sich konkret schaden, schaden sich in der Regel, weil sie sich so gut schauen. Oder weil sie sich so wichtig nehmen, weil ihr Körper ihnen zum Beispiel so wichtig ist oder weil ihr Aussehen so wichtig ist. Es geht letztlich immer um uns selber. Die Bibel geht einfach davon aus, dass wir uns lieben. Und dann ist nicht gemeint, dass wir uns cool finden oder schön finden, sondern Liebe ist konkretisiert darin, dass wir für uns schauen. Und wenn ihr mal euren Tagesablauf anschaut und immer aufschreiben würdet, wenn ihr etwas für euch macht, dann würdet ihr sehen, wie sehr ihr für euch schaut. Wir schauen für uns, natürlich auch für unsere Mitmenschen, wenn wir uns am Morgen Zähne putzen, wenn wir uns waschen, wenn wir uns Kleider anlegen, wenn wir essen, wenn wir schlafen, wenn wir ausruhen, wenn wir Geld verdienen, dass wir es dann auch wieder für uns ausgeben können. Fast die meisten Sachen machen wir für uns. Das meint die Bibel, wenn sie sagt, Mann, lieb deine Frau so, wie du für dich selber schaust. Tun ihr so schauen, tun sie so umsorgen, ihr so schauen, wie du möchtest, wie du dir selber eigentlich immer zu wohl tust. Oder wir sind ja nicht Menschen, die durch die Straße laufen und wenn wir etwas falsch gemacht haben, machen wir oder so, oder? Das machen wir ja nicht. Sondern wir denken dann, oh, und irgendwie finden wir ihn umeinander, oder? Wie letztens, oder? Wo mich auch fast abgeschossen hat, da zu Zürich unten. Und nachher hat sie nicht ein schlechtes Gewissen gehabt mit ihrem grossen Audi-Karre, sondern sie sind mich angefahren und haben mir Licht gehupen. Und ich dachte, gute Frau, weisst nicht, wo links und rechts ist? Wenn ich von rechts komme, dann musst du mir nicht Licht hupen, wenn du von links reinbretschst. Aber wir sind ja in der Regel nie schuld, oder? Sonst sind immer die anderen. Es ist immer, wir drehen es immer so, dass wir letztlich gut dastehen. Das ist unsere Natur, weil wir uns selber lieben, weil wir uns auch nicht schlecht fühlen wollen. Liebe, das ist vielleicht etwas, wo für uns auch oder für viele von uns auch gar nicht so klar ist. Weil Liebe ist ja so stark beladen mit Gefühlen und mit Emotionen, mit Romantik. Aber wenn wir Gottes Wort anschauen, dann ist Liebe einfach das. Dann ist Liebe einfach dort. Es sind fast keine Stellen, also es gibt in der Mitte der Bibel so ein paar lustige Stellen, aber wir sind im Neuen Testament fast keine Stellen bewusst, wo was heisst, Liebe sei ein wohliges, schönes Gefühl. Oder Liebe durch uns wahnsinnig irgendwie kribbeln im Magen und so. Oder? Das ist alles Verliebtheit. Wenn die Bibel von Liebe redet, dann redet sie von dem, was Gott für uns tut. Gott ist Liebe, weil er für uns handelt. Das ist die Definition von Liebe. Gott ist der Gott, der seinen Sohn für uns gibt und uns zeigt, was Liebe ist. Wenn Jesus liebt, dann sagt er nicht einfach, alle, ich kann dich schon irgendwie gern, aber du musst selber schauen, wie du schlagen kannst, sondern er setzt sein Leben ein für uns. Liebe vom Gottes Wort her ist Tat, spürbare Tat. Also wenn wir sagen, wir lieben und der um uns herum merkt das nicht, dann ist es mit dem Wort offensichtlich nicht da. Wenn wir lieben wie Jesus, dann geht es um totale Hingabe. Dann geht es darum, dass wir unser Leben zu 100% einbringen und einsetzen. Jetzt, wenn ich mir den Text anschaue, oder, und schaue, was über die Frau steht, also auch über meine Frau steht und was über mich steht, wisst ihr, was ich dann denke? Ich denke immer, meine Frau hat das bessere Ende verwünscht. Ja, wenn ihr euch das vorstellt, lieben wie Jesus liebt. Wie stark hat Jesus geliebt? Was war das Mass von seiner Liebe? Oder wo hat die Liebe aufgehört bei Jesus? Kann das jemand sagen? Mit seinem Leben nie nicht. Immer geliebt, oder? Bis ans Ende heisst es an einer Stelle, oder? Also bis auf den tiefsten Punkt runter. Jesus hat geliebt in dem, dass er sein Leben einsetzt. Er hat nicht geliebt in dem, dass er schöne Worte macht, schöne Gedanken, schöne Lehrgebäude aufstellt, sondern dass er sagt, du hast ein Problem. Und das Problem ist, dass du mit Gott nicht mehr zu Schlag kommst. Und meine Lösung ist, dass ich da dazwischen stehe und das auf mich nehme. Seine Liebe ist dort gewesen, so heftig, dass es kein oder nichts gegeben hat, wo irgendwie gefehlt hat dazu. Es war voll und ganz gewesen. Und jetzt sagt der Paulus so ganz locker, ihr lieben Männer, liebt eure Frauen so. Jetzt könnt ihr mal eure Frauen fragen, ob sie sich so geliebt fühlen. Jetzt könnt ihr mal euch überlegen, liebe Frauen, wie ist das echt, wenn man so geliebt wird? Wie ist das, wenn jemand zu 100% für euch sein Leben einsetzt? Und dann muss ich sagen, ich fühle mich total überfordert mit dem Anspruch Gottes. Aber total. Oder? Weil ich weiss immer zuerst, was ich will, bevor ich darüber nachdenke, was meine Frau will. Es geht so anders. Mir ist immer gerade sofort klar, was meine Bedürfnisse sind, bevor ich über Bedürfnisse von jemand anderem nachdenke. Gott sagt, fang an, das umzudrehen. Liebe heisst, du schaust nicht zuerst für dich, sondern du schaust zuerst für die Person, die dir anvertraut ist. Das meint Liebe. Und dann geht es noch einen Schritt weiter. Und Paulus zieht das so also über in eine geistliche Dimension, die völlig krass ist. Er sagt, ich deute das Verhältnis von Mann und Frau, die innige Vereinigung, die auch im sexuellen Akt stattfindet, ich deute das auf die Beziehung, die Jesus zu seiner Gemeinde hat. So nah sind wir Jesus Christus. Und jetzt ist auch da ein ganz spannender Aspekt. Ich weiß gar nicht, ob euch das auffällt. Oder da gibt's Jesus auf der einen Seite. Ich zeichne jetzt das mal ein symbolisch zeichnen, oder? Weil ich nicht genau weiss, wie Jesus aussieht. Und da gibt's da, ich mache mal den André. Und der André ist ja ein Lobpreiser, oder? Darum meint er es gut. Und der André ist immer glücklich. Und früher hat er noch Haar gehabt. Und jetzt denken wir, oder, wenn wir da denken, in welchem Verhältnis, dass wir zu Jesus stehen, ja immer daran, dass Jesus uns liebt. Und das ist ja schön, oder? Oh, wie schön ist es, wenn Gott uns liebt. Und wir denken immer, Gottes Liebe bildet mir. Und dann nehmen wir zum Beispiel Texte wie Johannes 16, oder? Johannes 3, 16. Was steht Johannes 3, 16? Weiss es jemand? Was liebt Gott? Okay, also eine kleine Welt, hä? Eine wahnsinnig kleine Welt. Wir sind vermutlich, ich kann das schwerlich ganz genau beziffern, aber in den letzten 200 Jahren dazu gekommen, dass wir das Individuum, die Einzelpersonen so wichtig nehmen, dass wir manchmal das Ganze vergessen. Und dass wir immer denken, eigentlich gilt alles nur mir. Alle Verheißungen beziehen sich immer nur gerade auf mich. Jetzt, wenn ihr mal schaut, Viele von diesen Verheißungen, die wir für uns sehr, sehr persönlich nehmen, sind eigentlich Verheißungen, die der Gruppe gehören. Und Jesus liebt nach dem Text, den ich jetzt euch hier auslege, nicht primär den André, obwohl der André auch sehr lieb hat. Da bin ich überzeugt, ich fühle mich manchmal als Bevorzugter Gottes, weil er mir so gut schaut. Aber eigentlich liebt Gott oder liebt Jesus sollen wir jetzt das gut machen? Es wäre so ein Hochzeitsschleier. Könnt ihr euch vorstellen? Eigentlich liebt Jesus seine Gemeinde. Er liebt seine Gemeinde so sehr, dass sie sein Leben einsetzt. Jetzt frage ich euch mal, wie schaut ihr Gemeinde an? Was ist für euch Gemeinde? Und nach meiner jahrelangen Erfahrung jetzt mit der mittlerweile dritten Gemeinde und einigen Gemeinden, die ich einfach so im Vorbeiwegen reingesehen habe, muss ich sagen, also so hübsch ist die Braut also nicht immer. Also so toll und so ohne Flecken und Runzeln, wie es dann heisst, ist das also nicht immer. Und manchmal nimmt sich die Gemeinde auch, wie man das da sieht, so wahnsinnig wichtig, oder, dass Jesus wirklich Leiden eben scheint. Es gibt so Redewendungen in unserem Sprachbuch, vielleicht haben das auch schon gemerkt. Da gibt es Leute, die sagen, wir suchen eine Gemeinde. Jetzt, wenn ihr es schon mal gesagt habt, bitte nicht outen, oder? Weil es kommt gerade noch etwas dazu. Ich suche eine Gemeinde. Wisst ihr, was ich am liebsten mich fragen dann? Ja, wo hast du sie dann verloren? Dann hilft es suchen. Die Gemeinde ist einfach da. Und die Gemeinde ist die Gruppe von Menschen, die Gott zusammenstellt, die zusammengerufen ist, wo belebt wird durch den Heiligen Geist, wo sich versammelt in seiner Gegenwart, wo der Name Jesus als Banner über sich trägt, der Name Jesus Christus, das ist gemeint. Dann kann man auch sagen, ja, die Gemeinde gefällt mir besser und die anderen schlechter und die haben den schönen Raum und die haben den schlechten Raum, die haben die schöne Musik und die haben die weniger schöne Musik und so weiter. Aber das ist alles nicht das, was entscheidend ist. Das Entscheidende ist, dass da drüber, oder dass es um die Beziehung geht da, dass es zwischen, dass die Gemeinde die Person ist, zwar die ganze Gemeinde, nicht ein einzelne, die von Jesus geliebt wird. Und er schaut Gemeinde an als seine Braut. Das heisst eigentlich nichts anderes, als dass Jesus wahnsinnig verliebt ist in seine Gemeinde. Wahnsinnig beglückt, oder? Wie gesagt, ich kann das manchmal nicht immer verstehen. Nicht bei allen Gemeinden. Aber Jesus ist total happy und sagt, für die Gemeinde gebe ich alles rein, für meine Braut. Und eigentlich, jetzt, oder, wo Jesus Christus im Himmel ist, jetzt in dem Moment, wo er auf uns herabschaut, sagt er, ich schaue auf meine Geliebte runter und ich habe nichts mehr als Wahnsinnssehnsucht, dass sie wieder zu mir zurückkommt. Dass wir vereinigt werden. Dass wir wieder miteinander zusammen sind und Hochzeit feiern können. Das ist unsere Zukunftshoffnung. Wir merken, die Hoffnung, das ist auch nicht eine persönliche Hoffnung, sondern das ist unsere Hoffnung miteinander. Wir sind miteinander in dieser Verbundenheit, in dem Miteinander ausgerichtet sein zum lebendigen Gott. Es ist so das Antiwort zu allem Egoismus. Und es ist so das Antiwort zu all dem, dass man denkt, immer, es muss um mich gehen, und es muss für mich stimmen und es muss für mich recht sein und es muss irgendwie alles sich immer um mich drehen. Nein, muss es nicht. Jesus sagt, ich sehe Gemeinde und ich liebe die Gemeinde. Und die Gemeinde ist grösser, als wir da in Adliswil sind, als Chishona Gemeinde. Viel grösser. Aber sie konkretisiert sich in dieser Welt immer ganz konkret dort, wo Menschen zusammen sind im Namen Jesus Christus. Also es ist immer auch eine konkrete Form. Man könnte nicht einfach nur von der weltweiten Gemeinde reden und denken, es ist so eine schummrige Masse. Irgendwie weiss man gar nicht so genau, wer dazugehört. So eine Gemeinde hat immer auch eine konkrete Form. Wir versammeln uns, um Jesus zu ehren, um ihn anzubeten, um von ihm beschenkt zu werden, um von ihm auch geliebt zu werden. Als Gemeinde. Wie siehst du Gemeinde? Deckt sich das Bild, das du hast, mit dem Bild, das Jesus hat von Gemeinde? Er, mein Herr, Jesus Christus, ist total verliebt. Er ist total verliebt in die Menschen, die zu ihm gehören. In die Brut, die sich Gemeinde, die Gemeinde ist, die Kirche ist. Und er gibt alles dafür an. Er setzt alles ein. Das ist seine Art zum Lieben. Seine Art zum Lieben ist nicht, uns zu vertrösten. Seine Art zum Lieben ist, zu sagen, hey, du, liebe Gemeinde, du, Kirche Jesus Christus, du bist meine Geliebte. Für dich gebe ich mein Leben. Für dich setze ich mich ein. Liebe, bei Gott, bei unserem Herr, ist nie einfach nur ein Wort, sondern ist immer Tat. An dem muss sich unsere Liebe messen. Sie misst sich nicht an unseren Vorstellungen, an unseren Gedanken, sondern sie misst sich an dem, was tatsächlich outputmässig da ist, was tatsächlich rauskommt aus uns raus. Man kann Jesus an einer Stelle sagen, man sieht ja, was aus euch rauskommt, an dem, was eure Worte sagen. Oder? Das ist entscheidend. Das zeigt, was im Herzen ist. Das kommt raus. Gott beurteilt uns aufgrund von dem, was wir leben. Nicht auf dem, was wir möchten sein, sondern aufgrund von dem, was wir wirklich leben. Ich komme zum Schluss. Liebe wie Jesus, so habe ich die Predigt überschrieben. Liebe wie Jesus heisst, dass wir uns an eine Wahnsinns-Herausforderung stellen müssen. Dass wir uns dieser Herausforderung stellen müssen, dass es einfach nicht mehr um uns geht. Ich habe mal einen Freund gehabt, der hat gesagt, du hast, ich kann ein Buch anfangen lesen. Und schon auf der zweiten Seite hat es geheißen, es geht nicht um dich. Und ich habe das Buch gerade wieder weggelegt. Das ist typisch für uns heute, oder? Wenn es nicht um uns geht, interessiert es uns nicht. Gott geht es um seine Geliebte. Um seine Gemeinde. Jesus geht um seine Gemeinde und es ist eine Wahnsinns-Herausforderung, so zu lieben, wie er liebt. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was er muss ertragen, wenn er uns an mich anschaut. Also wenn er euch selber persönlich jetzt anschaut, könnt ihr es euch noch vorstellen, aber auch wie der Umgang miteinander ist, wie die Liebe untereinander, auch unter den Christen ganz allgemein ist, was Gott da alles muss ertragen. Seine Liebe ist eine schenkende, eine gebende Liebe. Wenn man über Liebe redet, dann muss es das Mass haben. Nicht das Mass, das wir uns vorstellen, nicht das Mass von Wohlgefühl und Angenehmheit, sondern das Mass von was bist du? Was kommt aus dir raus? Das zeigt, ob wir Liebende sind oder nicht. Amen.